Hallo, ich heiße Adam Kirbers und das ist mein Podcast Erotische Fantasien. Ernst Plumer war zunächst mit Freude erfüllt, als er diese Affäre mit Desiree hatte. Und wenn schon, er half sich über ein schlechtes Gewissen hinfort, indem er sich immer wieder vorstellt und sich auch immer einredete, dass Anita, seine Frau, völlig leblos wäre, dass sie wie ein Mensch nur mit Hülle wäre und dass er eigentlich von Liebe und dergleichen nie was verstanden hatte und dass er sie nur geheiratet hätte, nur mit ihr zusammen gekommen wäre, um seinem Großvater eine Freude zu tun, um die Familientradition weiterzuführen. Dieses Museum, in dem er aufgewachsen ist, das so für ihn niemals eine Bedeutung hatte. Anita, seine Frau, sie war nicht die richtige für ihn. Er war sich davon mehr und mehr bewusst und überzeugt. Und er konnte auch nicht so sein wie sein Großvater, für den solche Gedanken wie Liebe und dergleichen völliger Irrsinn gewesen wäre. Ernst Plumer mehr und mehr freundete sich mit dem Gedanken, dass er nicht so sei wie sein Großvater, der Mann, den er sein ganzes Leben lang immer bewundert hatte, nachgeahmt hatte und so sein wollte wie er. Dieser Mann, der so viel Macht in seinem Leben hatte. Doch mehr und mehr schien sich Ernst Plumer von ihm zu entfernen, von dem idealen Bild, der dem Großvater immer noch anhaftet. Für Ernst war es mehr und mehr wichtig, dass der Mensch in seinem Leben Glück findet, dass in der beschränkten Zeit, die der Mensch auf Erden verbringt, dass er so etwas wie Liebe erfährt, dass er den Geschmack des Lebens herausfinden kann. Das war wichtig für Ernst. Und Desiree, so schien es am Anfang, konnte all das erfüllen. Sie war schön, wunderschön. Und jedes Mal, wenn sie nackt vor ihm stand, diese Göttin, diese Haut, diese wunderschöne Frau, dieses wunderschöne Gesicht, dieses Lächeln, diese Hüften und dieser Busen. Ernst fühlte sich jedes Mal aufs Neue erfüllt. Jedes Mal, als wenn er mit Desiree Sex hatte, fühlte er, dass etwas Besonderes in ihm aufblüht. Diese Freude, diese Frau zu besitzen, mit ihr zusammen zu sein, dieser Frau eine Freude zu machen, diese wunderschöne Frau, die erstrahlt, die ihm das Gefühl gibt, dass er etwas Besonderes ist, dass er nicht so wie die anderen ist. Diese Frau, die für ihn und nur für ihn da ist. Für Ernst war das eine große Erfüllung. Und er redete sich auch ein, dass der Vorstandsvorsitzende vom Plumer-Konzern doch irgendetwas wie, so etwas wie Freude empfinden müsse. Freude empfinden, damit er ein guter Geschäftsmann sein könne. Denn was den Menschen fehle, wäre, dass ein Geschäftsmann wüsste, was den Menschen bewegt. Dass es wichtig sei, dass ein Geschäftsmann so etwas wie ein Herz hätte. Und dass dieser Geschäftsmann dann dadurch ein besserer Chef wäre, weil er verstünde, was die Menschen bewegt, was sie wollen. Dass es Wichtigeres im Leben gibt, als nur sich zu schinden, sondern das Geheimnis des Lebens herauszufinden. Das war wie wichtig für ihn, für Ernst. Und mehr und mehr gab er sich dem Gedanken in diesen Ausschweifungen. Er wollte Desiree um alles Mögliche sie glücklich machen, sie am Zaun halten. Er kaufte ihr teure Geschenke. Er wollte sie schmücken, so wie man einen Christbaum schmückt, ihn so aneignen, sodass Desiree an ihrem ganzen Körper nichts anderes trägt, als dass ihr Ernst gekauft hat, sodass er sie kontrollieren kann, dass sie vollends sein Besitz ist. Denn mehr und mehr vergegenwärtigte er sich auch, was er eigentlich machte. Dass er seine Frau betrug und eine andere sie auf der Schwebe hielt. Er wollte mehr, er wollte mit ihr auch verbunden sein. Doch wie das alles möglich sein könnte mit seiner Frau, ob er sich von ihr scheiden lassen kann, ob er mit Desiree zusammen sein kann, ob er so von den Leuten die Rechtmäßigkeit erlangen kann, dass das auch jeder verstünde, davon war er nicht so überzeugt. Einige in der Firma, einige Leute, die noch bei Verstand waren, die noch so etwas wie Vernunft hatten, fanden von dieser Beziehung heraus. Mehr und mehr, denn es konnte auch niemand geheim halten. Und die sprachen damit ernst darüber, sprachen in einem respektvollen Ton, wie man so sagt. Denn Ernst war immer noch der Vorstandsvorsitzende und man kann nicht so einfach zum Vorstandsvorsitzenden hingehen und dann sagen, ja, wir wissen, was Sie da treiben und das ist widerwärtig. In einem verständnisvollen Ton hatte man Ernst darüber unterrichtet, dass er der Firma nicht schaden solle, dass sehr viele Menschen einen Arbeitsplatz bedürfen, dass die Pluma AG weltweit operiere und dass man den Menschen vertraut, dass man der Führung der Pluma AG vertraut und dass der Großvater so viel Zeit und Mühen investiert hatte, damit der Enkel, damit der Thronfolger auch von den Menschen in seinem Umfeld akzeptiert werden würde. Und Ernst solle so etwas doch nicht einfach so wegwerfen. Er hat so etwas wie eine Verantwortung. Selbstverständlich würde man es verstehen, dass ein Mann gewisse Bedürfnisse hätte. Jeder hat das. Aber ein vernünftiger und intelligenter Mann befriedigt seine Bedürfnisse mit Diskretion. Das war dann der Moment, wo Desiree von der Firma verschied. Ernst mietete ihr eine Wohnung außerhalb der Stadt, außerhalb den Augen anderer Menschen, sodass er mit ihr zusammen sein konnte, wann und wo er wollte. Und er hatte es mehr und mehr auch verstanden, dass es unangebracht war, dass er sich mit Desiree in der Firma, im Büro sexuell irgendwie annäherten. Dass er sich vielleicht auch lächerlich machen würde. Lächerlich. Denn mehr und mehr hatte auch er sich dem Gedanken, ist doch er dem Gedanken einhergefallen, dass vielleicht Desiree mit ihm nur zusammen sei, weil er der Vorstandsvorsitzende ist, weil er so viel Macht hatte. Und dass man das als lächerlich abtun würde, dieser Mann, der so viel Macht hat, hat so jemand es wirklich notwendig. Notwendig, um so etwas zu machen. Oder ist dieser Mann zu faul? Zu faul dahingehend, die Beziehung mit seiner Frau neu zu beleben. Fehlt ihm die notwendige Spontanität, Idee, Reiz, um die Beziehung mit seiner Frau noch irgendwie zu beleben? Sind es nicht Geschäftsmänner? Oder sollte nicht ein Geschäftsmann immer wieder die Möglichkeit haben, seine Verhältnisse neu zu definieren, sie neu zu erschaffen? Und was ist schon eine unglückliche Beziehung, wenn man sie drehen kann, wenn man ihr ein neues Leben einhauchen kann? Und das müsste doch für so jemanden wie einen Pluma möglich sein. Möglich sein, dass man jemanden vielleicht auch davon überzeugt und auch ihm zu verstehen gibt, dass man so etwas wie Liebe auch herbeireden kann. Macht man das nicht als Geschäftsmann, verkauft man sich da nicht selbst. Und was heißt es, dass Ernst scheinbar sich nicht mal seine eigene Frau verkaufen kann? Oder ist er nichts anderes als ein Schützenjäger, ein hohler Mensch? Ein hohler Mensch, der nur für kurze Augenblicke mit jemandem zusammen sein kann, für kurze Augenblicke nur so tun kann, als ob er ein vernünftiger Mensch sei, als ob er ein vertrauensvoller, aber auch ein begehrenswerter Mensch sei. Ein begehrenswerter Mensch, der andere, vor allem Frauen, um den Verstand bringen kann, doch der es nicht durchhalten kann, der keine Ausdauer hat, wie ein Schauspieler, der nur eine Rolle für gewisse Momente spielen kann, aber darüber nicht hinausgehen kann, nur für einen Moment und dann ist alles vergilbt, hat alles seinen Reiz und alles seinen Geschmack verloren, ist Ernst am Ende nichts anderes als ein hohler Mensch. Ein hohler Mensch, der scheinbar nicht dazu in der Lage ist, andere für sich zu gewinnen, der immer die Distanz wahren muss, damit er andere von sich überzeugen kann, damit andere nicht sein wahres Ich sehen und seine Frau, die ganze Zeit um ihn herum ist, die immer mit ihm zusammen war. Sie wird wahrscheinlich wissen, wie Ernst wirklich ist. Und sie findet Ernst nicht begehrenswert. Ist das nicht eine Schwäche? Ist das nicht eine Schwäche von einem Mann, der einen riesigen Konzern anführt, der für das Leben von Tausenden verantwortlich ist und der durch eine dumme Entscheidung die ganze Firma und die Zukunft dieser Menschen in den Sand setzen kann? Was heißt das, wenn der Vorstandsvorsitzende der Pluma AG ein seichter Schwachkopf ist? Diese Gedanken mehr und mehr zerstreuten Ernst. Was heißt es und was würde man von ihm denken? Der Mann, der scheinbar eine Frau nur dadurch verführen kann, indem er seine Machtverhältnisse völlig ausspielt, indem er das ins Rennen wirft, ins Spiel der Verführung wirft, das so offensichtlich ist. Denn Frauen, jeder Mensch will am Ende finanziell versorgt werden. Wer würde da Nein sagen? Egal wo du bist. Und würde jemand am Ende doch nur dahin gehen und darum mit jemandem zusammen sein, nur aus Liebe? Wer ist so naiv? Wer verliebt sich nur mit Liebe? Höchstens Teenager. Wer ist so naiv, daran zu glauben, dass Liebe und nur Liebe allein helfen und genügen würde? Teenager. Wer ist so schwachsinnig, dass er glaubt, man brauche im Leben nichts anderes als Liebe? Teenager. Wer redet die ganze Zeit nur über Liebe und hat keine Ahnung? Teenager. Doch jemand, der vernünftig ist, jemand, der eine Weitsicht und Weltsicht hat, für den zählt mehr. Der gibt sich nicht mit dem Wort Liebe ab. Mein Gott, was ist Liebe? Solche Gedanken. Und da mehr und mehr ist es selbstverständlich, dass eine Frau, ganz besonders eine Frau, die nichts anderes war als eine Sekretärin, dass so eine Frau sehr wohl so vernünftig und intelligent ist, dass sie für ihre Zukunft sorgt. Und wer würde ihr das verübeln in so einer Gesellschaft, wo sie höchstens nichts anderes sein kann als eine Sekretärin? Selbstverständlich. Und diese Gedanken, die verdunkelten Ernst, denn sie waren wie eine graue abgewählter Wolke, die über ihm schwebte, die eine herannahende Katastrophe voraussehen ließen. Was sollte er davon machen? Und sollte er das irgendwie prüfen? Sollte er herausfinden, was Desiree wirklich von ihm will? Und mehr, als er über Desiree nachdachte, dachte er auch über das Wort Begehren nach. Was ist er, das an Desiree mag? Mehr und mehr hatte er das Gefühl, dass irgendwie, irgendwo stimmt das alles nicht. Irgendwie ist das nicht mehr so befriedigend. Am Anfang hatte es noch alles seinen Reiz, mit Desiree zusammen zu sein, sie im Büro zu treffen, sie dahin zu treffen, als ob es so eine Art Geheimnis wäre, dort auf dem Tisch und in dem Büro. In seinem Büro hatten sie Sex. Und jetzt, wo geschäftiges Treiben ist, niemand weiß davon, nur die beide. Das ist deren Geheimnis. Dort am Boden, am Flur, auf dem Teppich hatten sie Sex. Dort drang Ernst in sie ein. Dort verbindete er sich mit dieser schönen Frau. Dort war er ihr Mann, ihr vollkommener Mensch. Dort hatte sie einen Orgasmus. Sie hatte einen Orgasmus wegen ihm. Sie war mit ihm verbunden. Und Ernst liebte es, dann ins Büro zu kommen, die einzelnen Plätze, an denen er Sex mit Desiree hatte, dort vorbeizugehen, dort etwas zu verweilen, in Gedanken noch einmal das durchzuspielen. Dort hatte ich Lust. Dort war ich mehr. Doch mehr und mehr schien das alles abzuwaschen, schien das alles zu vergilben. Es hatte mehr und mehr keine Bedeutung mehr, als ob alles wieder fad geworden wäre. Als ob es alles, dieses Leben, dieser ganze Geschmack, alles öde, und dass man dieser öde Geschmack eingezogen wäre. Ernst erinnerte sich mit Desiree, der Sex war am Anfang der Wahnsinn. Ihren Körper zu berühren, ihre Brüste zu massieren und dabei immer in ihre Augen zu sehen, ihre Oberschenkel zu liebkosen und ihre Vagina, ihre wunderschöne Blume zu massieren. Er spürte jedes Mal seine Erektion. Erektion, die durch seinen ganzen Körper strömte. Jedes Mal, wenn er in sie eindrang, wenn er mit ihr verbunden war. Er brachte diese Frau zum Beben. Er war es, der verantwortlich war, dass sie stöhnte, dass sie gereizt war, sexuell geladen war. Doch war es nichts anderes als Haut. Für Ernst war es immer so, als ob eine Barriere getroffen hätte. Als ob es nur das Aneinandertreffen zweier Körper war, die so selbst nie über das hinaus ging. Und was war es, das über das hinaus ging? Was war es, das jenseits des Körpers war? Dieses Gefühl, das einen so besonders macht. War es nicht das, was er mit Desiree spürte? Er war für sie etwas Besonderes und sie war für ihn etwas Besonderes. Sie gehörte ihm, sie war mit ihm. Und auch wenn die es geheim hielten, jeder im Büro, zumindest die Chefetage, wusste, dass Ernst mit Desiree ein Verhältnis hatte. Er hat eine schöne Freundin. Und er stellte sich manchmal auch vor, wie seine Kollegen in der Chefetage eigentlich waren, es seine Untergebenen, wie die alle vor Neid platzen, wie die alle sich vorstellen Sie seien an der Stelle von ihm. Sie würden mit Desiree Sex haben. Sie würden Desiree besitzen, diese schöne Frau. Sie würden gerne Arm in Arm mit Desiree irgendwo eine Straße entlang gehen, voller Stolz, sie der Welt präsentieren. Und Ernst stellte sich die Gesichter dieser Menschen immer wieder vor, wenn er manchmal Sex mit Desiree hat. Während des Sexes, wie sie ihn dabei ertappen. Während des Sex mit Desiree hat, wie sie auf einmal ins Büro kommen, die Tür hereintreten und sehen, dass Ernst mit dieser wunderschönen Frau Sex hat und diese wunderschöne Frau zum Stöhnen bringen kann. Für diese wunderschöne Frau der Mann ist und der einzige Mann, die scheinbar nichts anderes hat als Augen für ihn und die nur mit ihm zusammen sein will. Und der Gedanke, dass er von anderen beneidet werden würde, der Gedanke war für Ernst reizvoll, erregend. Er war etwas Besonderes. Er war erfolgreich dort, wo ihn sein Großvater nie auf etwas vorbereitet hat. Emotionen, was ist das? Sein Großvater war kalt und ist distanziert. Er wollte die Wildheit dieses Jungs brechen. Die Wildheit, von dem er überzeugt war, dass von Ernsts Vater war. Dieser Vater, den Ernst nie getroffen hatte. Und daher durfte man nicht emotional sein. Man musste den Jungen auf eine mathematische Art und Weise erziehen. So wie ein Geschäftsmann. Alles Kosten und Nutzen. Jede Handlung, jeder Moment. Alles, was du machst, hat Kosten und einen Nutzen. Und anhand dieser beiden Variablen versuchst du das Beste zu machen. Für einen Geschäftsmann gibt es keine moralischen Wertevorstellungen. Es gibt keine Moral. Es gibt nichts, was man mit Geld nicht aufkaufen kann. Egal, wie sehr Leute auch an ihrem Glauben, an ihrer Moral hängen. Jeder ist käuflich. Das war das Evangelium seines Großvaters. Für ihn war klar, dass Verantwortung, alles, Liebe, was auch immer mit Kosten und Nutzen verbunden sei und dass ein vernünftiger Mensch diese beiden Variablen berechnet und das Beste aus jeder Situation machen kann. Doch Kosten und Nutzen sind etwas, was jedes Mal in Geld abgegolten wird. Wie viel Nutzen, wie viel Geld werde ich bekommen, wenn ich in diese und jene Firma investiere? Wie viel Geld werde ich davon allokieren, wenn ich das und jenes kaufe? Wie viel Geld muss ich aufwenden, wenn ich mir einen Gegenstand kaufe oder nicht kaufe? Was könnte ich mit dem Geld machen? Doch das ist alles in Geld. Jedes Objekt, jeder Gegenstand hat einen Preis. Doch welchen Preis haben Emotionen? Glücklich zu sein, Lebensfreude zu spüren, jeden Tag in der Früh in Erwartung aufzuwachen. Wo jeder einzelne Tag so etwas wie ein Reiz hat, sondern Reiz, mit jemandem zusammen sein zu wollen. Oder auch so etwas wie Liebe zu empfinden, auch wenn man es vielleicht nicht weiß, was es wirklich ist. Aber diese Hochstimmung, dieses Hochgefühl, wo ist da der Nutzen, wo sind da die Kosten, welchen Preis hat das? Und wenn man dann diese beiden Sachen gegenüberstellt, so wie Kosten und Nutzen, Glück, Freude und nicht unbedingt Leere oder Melancholie oder Depression, sondern ein Alltag. Was ist, wenn man es gegenübersteht, dass man ein besonderes Lebensgefühl hat, Freude hat Und man stellt das gegenüber zu einem normalen Leben, zu einem alltäglichen Leben, zu einem Leben, was keine Reize, auch gar nichts hat. Ein Leben, das Tag ein, Tag aus dasselbe ist, fad ist, öde ist. Ein Leben, das aber so berechenbar ist, dass es für andere angenehm ist. Dass man eben in der Kosten- und Nutzenrechnung von anderen Geschäftsmännern nichts außer Acht lässt, kein Chaos anrichtet, dass andere einem vertrauen können. Wie stehen die beiden gegenüber? Welchen Nutzen hat man es? Wenn man Freude empfindet, wenn man Glück empfindet, so war sich ernst bewusst, ist das nicht nur etwas, was einem anbehaftet ist, was nur einer selbst erlebt, sondern auch die Menschen in einem Umfeld. Wenn man Freude hat, Freude an seinem Leben hat, Freude daran hat, jeden Tag aufzustehen und den Reiz des Lebens voll auszukosten, so färbt das auch auf die Menschen in einem Umfeld ab. Und Ernst, der hatte ja sehr viel Erfahrung dadurch, dass er eben Vorstandsvorsitzender der Pluma AG war. Und das so hoffte er, dass diese Lebensfreude, die er empfand, dass die auch auf andere abfärben würde, dass er damit ein besonderer Chef sein würde. Und dem stellte er das andere gegenüber. Ein Tag, wie ihn sein Großvater erlebt hatte, jeden Tag, der gleiche Tag. Beständigkeit, hatte sein Großvater ihm gesagt. Beständigkeit und Berechenbarkeit. Jeder soll wissen, was einer macht. Als ob man so völlig durchsichtig sei. Sodass der Körper in jedem Moment genau das widerspiegelt, was der Verstand sich ausgedacht hat. Sodass es keine Geheimnisse zwischen Kopf und Körper gäbe. Sodass man einem Menschen seine, was er will, was er denkt, von seiner Handlung absprechen kann. Als ob es da kein Geheimnis gäbe. Nichts da, was da dahinter wäre. Nichts, was den Menschen, jedes Gesicht, was mehr und mehr wirklich, mehr und mehr sich ähnlich sehen, vor allem in unserer Zeit, dass es da keine Magie gäbe. Nichts diesen Reiz, diesen Charakterreiz, was jeden Menschen so besonders macht, sondern dass alles gleichmäßig sei, dass der Mensch so und nicht anders mit seinem Körper in der Welt stünde und alles andere ist nichts anderes als Einbildung. Und so einen Tag zu leben, beständig zu sein, sich mit dieser Beständigkeit abzufinden. Als ob das Leben so keine Reize hätte. Und auch, dass das Leben von Tag ein, Tag aus nichts anderes als Pflicht sei. Denn was bleibt anderes dann noch, wenn der Tag keine Erfüllung hat, keine emotionale Erfüllung hat, kein Bedürfnis und hohes Gefühl von etwas Besonderem hat? Was bleibt da noch anderes, als dass man Pflicht erfüllt, jeden Tag aufsteht, sich einredet und spricht: Es ist meine Pflicht, dass ich heute in die Firma gehe. Es ist meine Pflicht, dass ich für meine Untergebenen so etwas wie die Führung übernehme. Es ist meine Pflicht, dass ich für meine Untergebenen das Beste heraushole, was es nur möglich ist. Es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass meine Untergebenen auch eine Zukunft haben, dass deren Kinder eine Zukunft haben. Es ist meine Pflicht, diese Firma, dieses Erbe meines Großvaters und meiner Vorfahren voranzubringen. Es ist meine Pflicht, dass ich das Beste, was mir nur möglich ist, nach bestem Wissen und Gewissen handle, für das Wohl der Menschen, der Firma und der Menschen in meinem Umfeld. Verernst waren diese Gedanken hohl. Denn wer denkt so? Wer ständig nur an Pflicht denkt, wird früher oder später so abgestumpft werden, wird so kalt werden, wird so verwahrlost werden, dass er seine Pflicht mehr und mehr vernachlässigen wird oder dass er sich mehr und mehr in eine Welt flüchten wird, in der er irgendwie noch in seinen Fantasien, seinen Wunschvorstellungen anhaftet. Und so ein Leben wäre mehr und mehr unerträglich. Und für Ernst war es ein Leben, das mehr und mehr ihm Angst machte. Ein Leben, das sein Großvater vorgelebt hat. Und scheinbar, es war möglich, so zu leben. Doch für Ernst war das schrecklich. Als ob man nur mehr eine Mumie wäre. Als ob man ein Untoter wäre, der von Ort zu Ort sich bewegt, der jedwede Emotion, jedwede Besonderheit seines Charakters aufgegeben hätte, weil er es nicht verstünde zu leben, sich hinter einer Pflicht verstecken würde, sich hinter irgendwelchen Gebärden und fein einstudierten Floskeln verstecken würde und dahinter der Mensch gar nicht existieren würde, sondern nur eine Maske wäre, eine Maske, die bei jedem Moment abgenommen werden würde oder sogar fallen würde. Was für ein Leben ist das? Was für ein Leben? Tag ein, Tag aus, so es zu verbringen. Denn für Ernst war es ein schreckliches Bild. Mehr und mehr verstand auch, dass er das Leben seines Großvaters kritisch sehen musste. Dieser Mann, von dem jeder sprach, dass er so viel erreicht hatte, dieser Mann war im Grunde ein gefühlskalter Mensch, der sich hinter dieser Fassade von Pflicht, von Geschäftsmanntum versteckte, der so in seinem Leben nichts anderes als Freude hatte, der im Leben nichts anderes als Objekte wertschätzte, im Haus, das nichts anderes als einem Museum glich, wo jedes Objekt irgendwie ein besonderes Verhältnis zum Menschen hatte, nicht weil er irgendwie emotional eine Verbindung hat, eine emotionale Verbindung, wie wenn du dir vorstellst, wenn man sich vorstellt, dass ein Objekt, das zum Beispiel einem Vater oder seinen Eltern gehört hat, ein Objekt, das dadurch eine emotionale Verbindung für jemanden hat, weil es seinem Vater und dem gehört ist, weil man mit seinem Vater oder mit seinen Eltern irgendwie emotional verbunden ist, sodass es einen emotionalen Wert hat. Doch für seinen Großvater gab es so keine Bedeutung von emotionalen Werten. Für seinen Großvater war alles von Wert und Bedeutung, was erstens irgendwie mit der Pluma-Familie zu tun hatte und zweitens, wo irgendwie das Ansehen der Pluma-Familie irgendwie bestärkt und verbessert werden würde. Das waren die Kriterien, wann und wo ein Objekt im Pluma-Haus stand. Alles andere war nebensächlich, was für einen Wert, was für einen emotionalen Wert ein Gegenstand für Ernsts Urgroßvater hatte. Das war nebensächlich ein Objekt. War nur wichtig insofern, als dass es den Namen Pluma trug, als dass es dem Menschen, der Pluma heißt, irgendwelche eine Geltung verschaffen kann, dass es eine Geschichte hat. Geschichte, wie die Familie von A nach B sich bewegt hätte und hatte. Diese Gedanken, die machten Ernst mehr und mehr nachdenklich. Nachdenklich in dem Sinne, da er ja so etwas wie Liebe und Emotionen nie erfahren hatte. Seine Mutter hatte sich vollends in den Hintergrund begeben. Sie war wahrscheinlich noch sehr darauf bedacht, gewesen, dem Großvater entgegenzukommen. Sie war von zu Hause weggelaufen. Diese Frau, die so das Ansehen der Plumas zerstört hatte, war von zu Hause weggelaufen und dann beschämt wieder zurückgekommen in den Schoß der Familie, hatte versucht, den Großvater um Vergebung zu bitten und hat ihm einen Sohn, einen Erben in den Schoß gelegt als Wiedergutmachung. Und sie hatte sich danach von seiner Erziehung vollends zurückgezogen, sodass der Großvater und nur der Großvater allein die Erziehung und den Charakter des Kindes formen konnte. Doch dieses Kind hatte so die Welt gar nicht emotional erfahren, war unerfahren in der Welt, was man denkt, was das richtige Gefühl ist, wenn man mit jemandem zusammen sein will. Und er dachte sich das, auch wenn es so absurd war, er dachte sich, wenn er mit Desiree zusammen ist, ist es das richtige Gefühl, dass er sich vorstellt, dass er irgendeine besondere Persönlichkeit ist, dass er vorstellt, dass Desiree ihm gehört, dass Desiree so etwas wie sein Eigentum ist, denn er weiß nichts anderes, er hatte nichts anderes gelernt in seinem Leben als Objekte, auch wenn er es so hasste, auch wenn er diesen Gedanken so verachtete, dass der Mensch nur mit Objekten oder in Verhältnis zu Objekten in seinem Leben steht, so konnte er diesen Gedanken doch nie überwinden. Denn was war dahinter? Was war denn, als dass man den Wert von jemandem innerhalb der Gesellschaft evaluiert, herausfindet, dadurch, dass er eben einen besonderen Wert für jemanden hat, dadurch, dass eben Desiree hübsch ist, attraktiv ist, von anderen beneidet wird, hat sie einen besonderen Stellenwert, ist sie wertvoll, hat sie einen Nutzen für ihn, dadurch, dass sie sein Ansehen innerhalb der Männern verbessert. Dass Männer, auch wenn einige Männer ihn als unreif, als spät pubertierend ansehen, so werden ihn die Mehrheit der Männer doch eher als potenten Mann ansehen. Ein potenter Mann, der es schafft, so eine attraktive Frau für sich zu gewinnen, macht ihn das nicht zu etwas Besonderem? Und ist der Nutzen von Desiree oder mit Desiree zusammen zu sein nicht genau der? Doch dann stellt sich Ernst dann auch immer die Frage, wie denkt man richtig? Was ist das richtige Verhältnis und was ist überhaupt richtig? Er stellt sich vor, wie andere Liebespaare, die von jung auf schon verstanden hatten und gewusst hatten, wie man mit Emotionen umgeht, wie man einander achtet oder wie man so eine Verbundenheit mit jemanden hat, ohne irgendwelche Besitzverhältnisse im Kopf sich vorzustellen, sondern dass man mit jemandem emotional verbunden ist, wenn man jemanden sieht, wenn man mit jemandem zusammen ist, dass durch einen die ganzen Erinnerungen durch den Kopf gehen, das, was man miteinander erlebt hat, das, worüber man sich geärgert hat, das, worüber man sich gefreut hat, so Tage wie im Guten und im Schlechten, wo man den Tag, den Moment und nur für diesen Moment gelebt hat, wo man froh war, dass jemand bei einem war, wo man alles gemeinsam erlebt hat, wo man auch Angst gemeinsam hatte, Trauer gemeinsam hatte, dadurch mit jemandem verbunden ist, dadurch, dass man daran denkt, dass so jemand einen kennt, dass so jemand einen in- und auswendig kennt und trotzdem noch bei einem bleibt. Was ist der Gedanke? Was sind diese Gedanken? Und macht es dann nicht einen zu etwas ganz Besonderem? Zu etwas ganz Besonderem, sodass er an Desiree, wenn er jedes Mal mit ihr zusammen ist, nicht sofort an Sex denkt, sondern an jemanden, mit dem man reden kann. Und Ernst kennt das gar nicht, sondern er weiß das nur mit anderen Kollegen, mit denjenigen, mit denen er gleichberechtigt ist. Sie reden, verhandeln. Geschäftspartner. Doch in der Liebe scheint das ganz anders zu sein. In der Liebe geht es für Ernst um Besitz. Es ist störend, es ist so hohl, aber trotzdem kennt er nichts anderes. Er kennt nichts anderes als jedes Mal, wenn er mit Desiree zusammen ist, daran zu denken, dass er Sex mit ihr hat. Daran zu denken, ihr die Kleider vom Leib zu reißen, sie in einer gewissen Stellung zu nehmen, mit ihr Sex zu haben in vielen Stellungen und sich immer und immer wieder vorzustellen, wie Desiree stöhnt, wie es ihr gefällt, dass sie mit ihm zusammen ist und sich immer wieder vorstellt, dass er ein potenter Wahnsinnsmann ist und dass er das Beste ist, was Desiree nur geschehen konnte, jedes Mal, wenn er sie nimmt, jedes Mal, wenn er mit ihr Sex hat. Er versucht sich vorzustellen, dass Desiree wahrscheinlich hin und weg ist, stöhnt und dass sie niemals jemanden Besseren wie ihn gehabt hatte. Und er stellt sich dann auch vor, dass andere ihn dabei ertappen würden, sehen würden, sie hätten es nie erwartet, dieser Geschäftsmann, dieser normale Mann, der alles und jedes Mal immer so pflichtbewusst ist, der alles immer in Ordnung hält, der wie ein professioneller Geschäftsmann ist, fade ist, öde ist, unscheinbar ist, dass dieser Mann so einen wilden Charakter hat, einen bewundernswerten wilden Charakter, so wie man ein Mann doch sein müsse. Er stellte sich dann immer vor, dass andere dort ihn mit Desiree ertappen, große Augen machen. Und das hätten wir nicht gedacht vom Herrn Blumer. Und doch ist er ein bemerkenswerter, starker Mann. Man glaubt das gar nicht. Und diese Gedanken schmeichelten Ernst mehr und mehr. Dafür war Desiree da. Ihre einzige Bedeutung war dahingehend Ernst. Eine soziale Stellung, eine hohe soziale Stellung in der Männerwelt zu geben und zu gewährleisten. Doch der Gedanke, mehr und mehr fühlte Ernst, dass der Gedanke ihn nicht völlig ausfüllte, immer ihn leer machte. Denn hatte er es denn wirklich notwendig? Wem musste er denn etwas beweisen? War er nicht mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen? Hatte er nicht alles? Hatte er nicht in seinem Leben gute Verhältnisse erlebt? Hatte er nicht alles, was sich andere nur erträumen lassen können? Hatte er nicht viel erreicht? Hat er nicht die Firma seines Großvaters übernommen, wo am Anfang noch so viele Leute skeptisch waren? Ihn als einen 3 Käse hoch bezeichnet hatten, der scheinbar und wahrscheinlich die Firma in den Bankrott und den Ruin treiben würde. Und hat er nicht jedem bewiesen, dass es nicht nur schaffte, eine Firma zu übernehmen, sondern dass er es auch schaffte, diese Firma erfolgreich weiterzuführen, zu expandieren. Wer hätte das gedacht, der junge Ernst? Dieser 3 Käse hoch, an den niemand geglaubt hatte die Firma in wenigen Jahren in ein neues Zeitalter geführt. Jetzt hat jeder in Europa und auch in der Welt Fliesen in seinem Badezimmer, in seiner Wohnung mit dem Pluma-Logo darauf. Das war Ernsts Vermächtnis. Das war seine Weitsicht. Und hat er nicht bewiesen, dass er ein brillanter Geschäftsmann ist, der auch Kosten und Nutzen und Effizienz berechnen kann, verständlich machen kann und die Leute von seinen Ideen überzeugen kann. Das sind alles Attribute, die Geschäftsmänner bedürfen, brauchen. Die meiste Zeit ist es, dass man andere von seinem Standpunkt überzeugen kann. Und wem musste er es dann noch beweisen? Irgendwelchen Männern, irgendwelchen Leuten, die seine Untergebenen waren? Und wieder schleichte sich in Ernst dieser Gedanke ein, dass Leute eigentlich ihm nur gefallen wollen, dass man wahrscheinlich sein ganzes Leben lang über seine langweiligen, dummen Witze gelacht hatte, dass man ihm das Gefühl geben wollte, die ganze Zeit, dass er etwas Besonderes sei. Denn solange Ernst denken kann, wurde er immer als der Chefsohn betrachtet, als der Enkel des Chefs betrachtet. Seine ganze Kindheit hindurch kannte man ihn nur als den Enkel des Herrn Pluma. Und es wurde ihm so Respekt gezollt, weil er eben der Enkel des Herrn Plumas war. Wer hatte ihm dann jemals richtig reagiert? Wer hatte auf ihn richtig reagiert? Wer konnte ihm überhaupt die Wahrheit sagen? Die Wahrheit sagen, was er ist. Und als er die Firma übernahm, hatte jemals jemand in sein Gesicht etwas gesagt? Hatte jemals ihm jemand mitgeteilt, dass er wahrscheinlich den Pluma-Konzern in den Bankrott treiben würde? Nein, niemand hatte es gewagt, ihm irgendetwas, so etwas auch nur an den Kopf zu werfen. Nein, solche Sachen hat er in den Medien gelesen, in den Zeitungen gelesen, wo Quellen genannt wurden, Quellen, die anonym bleiben wollen, die angeblich im Pluma-Konzern sein, die der Meinung wären, dass dieser neue Spross, dass dieser junge Mann, der völlig unerfahren sei, keine Ahnung, was auch immer hätte, dass diese Pluma-Dynastie ein für alle Mal beendet werden solle, dass es nicht mehr zeitgemäß sei, dass die Firma vom Vater zum Sohn oder vom Großvater zum Enkel übergeben werden würde, sondern dass man sich mehr und mehr zurückziehen solle und dass die Firmenführung fähige Geschäftsleute übernehmen sollten, die nicht irgendwie mit der Familie zu tun haben, sondern die objektiv sein, geschäftlich, businesslike sein, die notwendige Distanz zu den persönlichen Bedürfnissen und Wünschen der Besitzer haben und die so damit Investoren, Besitzer und Arbeiter versöhnen können. Das alles hat er in den Medien gelesen, während in dem Unternehmen, das er dort gearbeitet hat, hatte niemand etwas gesagt. Jeder war stumm geblieben. Und wer hat ihm jemals auch nur die Wahrheit gesagt? Denn Ernst, seit er in dieser Firma die Geschäftsführung übernommen hat, hat er mehr und mehr auch keine Gegenredner. Wenn er immer etwas vortrug, so wurde es immer sofort abgenickt. Oder als eine geniale, gute Idee empfunden, die der Herr Plumer wieder einmal hatte. Ach, was würden wir nur ohne ihn machen? So war es Zufall, war es Glück, dass er geschafft hat, den Plumer-Konzern so auszubauen. Und hatte er wirklich Übersicht über den Plumer-Konzern? Denn am Ende hatte er nur Einsicht in die Zahlen. Er wusste nicht die Menschen dahinter. Er hatte keine Ahnung, wer wie für den Plumer-Konzern arbeitet. Und jetzt diese unbekannten Menschen, die so viel von ihm wissen, die wissen, dass er da mit einer Sekretärin Schabernack treibt, die ihn so nie getroffen haben und sich wahrscheinlich ein Bild von ihm machen. Dieser Chef, der alles nur geerbt hat, der niemals in seinem Leben auch nur irgendwas beweisen musste, beweisen, dass er auch der Richtige ist. Nein, der musste ja genommen werden. Ja, er hat den Namen Plumer. Das ist eine Dynastie. Er hatte nichts Besonderes können müssen, um diesen Job zu bekommen, während sich andere den Arsch aufreißen, um auch nur einen anständigen Job zu bekommen. Auch nur irgendwas zu bekommen. Nein, er hatte alles geschenkt bekommen. Und jetzt, wie man es auch erwartet hatte, treibt der Schabernack mit der Sekretärin im Büro. Das ist das Einzige, was diese Menschen tun können. Ernst erinnerte sich an einige Kommentare damals, als man über ihn sprach. Das war das erste Mal, dass er in der Öffentlichkeit war. Er, der Geschäftsmann, er, der immer so unscheinbar war, er, der sich nie einbildete, irgendwie prominent zu sein. Er war nun das Wort. Er war nun Gesprächsstoff gewesen. Er war damals Gesprächsstoff gewesen. Jeder zerriss sich das Maul über ihn. Diese Reichen, diese Gestopften. Und was die sich alle einbilden. Er las die ganzen Kommentare in dieser Zeitung. Und er bekam auch den Hass der Menschen mit. Jener Menschen, die ihn nicht kannten. Und er verstand auch damals zum ersten Mal die andere Seite der Welt, wie andere auf ihn wirken. Und nun ist er dort, wo er niemals sein wollte. Er hatte das irgendwie wie vergessen. Er hatte diese ganzen Kommentare und was Leute von ihm denken, vollends ausgeschlossen. Seine Pflicht damals, sein Pflichtbewusstsein hatte damals noch die Oberhand, seine Ehe mit Anita. Alles schien auf dem rechten Platz zu sein. Er freute sich, so wie der Großvater zu sein, seinen Arbeit und seine Macht zu übernehmen. Diesen Mann, auf dem er sein ganzes Leben lang aufgeschaut hatte. Aber dann, Jahre und Jahre, war alles verblasst. Konnte er nicht mehr. Alles war so erschöpfend. Die Pflichtbewusstheit. Nichts als eine Chimäre. Etwas, was nicht mal wert ist. Und war denn nicht Desiree der rettende Anker für ihn gewesen, aus einem leeren Leben herauszufliehen? Doch auch wenn er sich das immer wieder vorstellte, dass Desiree etwas Besonderes für ihn sei, am Ende war es doch nur Sex. Mehr und mehr versuchte er sich zu vergegenwärtigen, wie sie auf ihn reagiert. Versuchte er davon, sich zu distanzieren, dass er nur um seiner eigenen Willen oder dass er nur seine eigenen Bedürfnisse befriedigt. Mehr und mehr versuchte er auch zu sehen, was denn Desiree an ihm fand. Was wollte sie von ihm eigentlich nur? Ausgehalten werden? wollte sie von ihm. Geld, damit sie sich ein leichtes Leben verschaffen kann. Mehr und mehr verstand er. Mehr und mehr verstand er, dass Desiree ihn wahrscheinlich auch nur wegen seiner materiellen Gegenstände, wegen seinem Geld liebte. Mehr und mehr erinnerte er sich auch, dass jedes Mal, wenn er mit Desiree Sex hatte, versuchte sie sich lieber von ihm wegzudrehen, sich von ihm von hinten nehmen zu lassen, als ob sie ihn nicht sehen wollte, als ob sie ihn nicht ansehen konnte, als ob sie sich vorstellen müsste, mit jemand anderem zu sein oder vielleicht auch sich selbst hasste dahingehend, dass sie sich erniedrigen muss, um mit so jemandem zusammen zu sein. Und vielleicht ekelte sie sich auch mit Ernst. Vielleicht wusste sie auch, oder vielleicht musste sie sich auch allerhand Sachen anhören von Freunden und Familien, dass sie doch nichts anderes als eine Frau wäre, die hohl sei. Hohl dahingehend, dass sie ihre eigene Freude, dass sie ihre Lebensfreude für so jemanden und für so etwas opfern würde. Denn was ist schon Geld? Kann man Geld in Lebensfreude aufwiegen? Für Ernst war das eine klare Antwort. Lebensfreude, Glück kann mit keinem Geld der Welt aufgewogen werden. Doch wie denken andere darüber? Und vielleicht haben andere Leute, Desirees Freunde, versucht, ihr den Kopf zurechtzuweisen. Und sie hatte es abgelehnt, denn Ernst hatte niemals jemanden von Desirees Freunden oder Familie getroffen, als ob man um ihn einen weiten Bogen machen würde, als ob man ihn glauben lassen würde, was er auch immer glauben will, und hinter seinem Rücken sie über ihn tuschen und nuschen, der Blinde, der Schwachkopf, der alles und jedes besitzen will, der trotz, dass er so viel Geld hat, so viel Macht hat, unersättlich ist, der nur der Fleischeslust frönt. Was für ein schwacher Mann, was für ein widerlicher Mann. Vielleicht ekelte sich Desiree auch vor ihm, vor seinem Charakter. Ernst ist nicht lebenswert. Er ist dieser einfältige, dieser schwache, einfältige Mensch, der glaubt, alles könne man mit Geld kaufen. Was für ein schwacher Charakter er doch sei. Vielleicht ekelte sie sich auch immer. Und das war dann auch der Grund, warum sie sich von ihm wegdrehen. Drehte, vielleicht. Und der Gedanke allein war für Ernst beschämend, dass er sich hier aufzwingt. Mehr und mehr sah er sich als jemand, der sich eine Frau aufzwingt, der nur dadurch Liebe und Zuneigung gewährleisten kann, indem er ihr sich das alles kauft, indem er sich das teuer erkauft. Sodass der einzige Grund für jemanden, um mit ihm zusammen zu sein, ist, eigentlich nur Geld ist und nichts anderes. Und dass dieser hohle, leere Mensch sonst niemanden hätte. Dass niemand es in seiner Nähe aushält. Dass man ihm alles vorgaukelt, vorspielt. Denn so jemand ist Ernst auch nicht. Dass man mit ihm, ohne auch nur einen Nutzen davon zu ziehen, irgendwie zusammen sein wollte. Und diese Gedanken sind zermürbend für Ernst.